Ladies and gentlemen, tonight, live from the Mary Franklin Show, three fine young men from Germany, Benny, Paddy, and Tom with Piratenplausch. Sponsored by Wayne Enterprises.
Wir haben heute ein richtiges Highlight und eine Weltpremiere im Podcast. Und zwar besprechen wir heute einen Film, den wir zusammen vor anderthalb Jahren im Kino gesehen haben.
Ja.
Wisst ihr noch, damals, als man noch ins Kino gehen konnte?
Ja, das war toll.
Ja, das waren noch Zeiten. Damals haben wir weder an Corona noch an die Möglichkeit gedacht, jemals einen Podcast zu starten. Aber wir haben nach dem Film so ein intensives Gespräch über den Film geführt, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis es dazu kam.
Ja.
Heute plauschen wir über den Film Joker.
Joker!
Wir sind brutal ehrlich und haben Spaß daran, bis in die tiefsten Gehirnwindungen der Story vorzudringen. Dabei lassen wir kein schäbiges Detail aus. Daher folgt an dieser Stelle unsere Spoilerwarnung.
Spoilerwarnung.
Viel Spaß mit Episode 6. Joker.
Endlich habe ich sie. Die Rechte am DC-Universum. Sie sind mein. Mein.
Gib auf, Mickey. Du wahnsinniges Nagetier. Es ist vorbei.
Vorbei ist, wenn die Maus das sagt. Immerhin bin ich eine echte Maus und verkleide mich nicht nur so.
Die Dokumente zu stehlen, gibt dir keine Macht über DC. Es macht dich nur zu einem ganz gewöhnlichen Dieb.
Oh, warum denn so ernst, Batman? DC ist am Arsch. Und das weißt du, ein Joker-Film rettet noch kein ganzes Studio. Da kann der Hauptdarsteller noch so sehr Phoenix heißen.
Hey, immerhin haben wir jetzt den 4-Stunden-Snyder-Cut von Justice League auf HBO Max. Das ist mega cool.
Cool für eine Handvoll Nerds, aber ich habe alle anderen Nerds in der Tasche und mache Superhelden zum Familien-Entertainment. Ich könnte dich retten. Schließ dich mir an!
Ich werde mich dir niemals anschließen!
Dann bekommst du, was du verdammt nochmal verdienst!
Mickey? Mickey? Wo ist er hin? Oh nein! Nein! Mickey!
Joker, FSK 16, ist der zweite Film aus dem Jahr 2019, den wir besprechen, nach Parasite. Er kommt aus den USA, ist eine, wie wir, glaube ich, einstimmig finden, richtig tolle Backstory- und Comicbuchverfilmung zu einem der fiesesten Bösewichter aus dem DC-Universum.
Oh ja.
Und glänzt mit Joaquin Phoenix in der Titelrolle und Robert De Niro, Francis Conroy und Zazie Beetz in den Nebenrollen.
Ja.
Zwei Oscars gab es zur Belohnung, bei immerhin 11 Nominierungen. Mhm. Gewonnen haben Joaquin Phoenix und Hildur Guttner dort hier. Sie ist die Komponistin der Filmmusik. Mhm. Regie führte Todd Phillips, von dem uns Paddy gleich ein paar interessante Sachen erzählen wird.
Ja.
Aber vorher kommt noch Toms Inhaltsangabe.
Film ab.
Und bitte.
1981 in der fiktiven Großstadt Gotham City. Der sensible und psychisch kranke Arthur Fleck ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Getretener. Mit seiner labilen Mutter Penny in einem schäbigen Apartment lebend, verliert er seinen Job als Partyclown, nachdem er einen Revolver mit zur Arbeit in einem Kinderkrankenhaus gebracht hat. Diesen hatte ihm ein Arbeitskollege zugesteckt, nachdem Arthur auf der Straße von einer Jugendgang verprügelt wurde. Arthurs lang gehegter Traum ist es eigentlich, Stand-Up-Comedian zu werden, doch ein Auftritt in einem Club gerät zur Blamage. Und auch sein großes Vorbild, der Late-Night-Show-Moderator Frank Murray, macht sich aufgrund der Aufnahme dieses Auftritts öffentlich über ihn lustig. Zugleich endet Arthurs Behandlung bei einer städtischen Sozialarbeiterin, von der er auch seine Medikamente bezieht, da deren Mittel von der Stadt gekürzt werden. Arthur leidet seit seiner Kindheit an einer Störung, die ihn in den unpassendsten Momenten laut lachen lässt. Als er aufgrund dessen in der U-Bahn erneut verprügelt wird, zückt er jenen Revolver und erschießt die drei Yuppies, die ihm das antun. Er genießt das dadurch entstehende Machtgefühl und die Aufmerksamkeit, die den Morden in den Medien zukommen. Nachdem der superreiche Investor Thomas Wayne, bei dem Arthurs Mutter Penny vor Jahrzehnten angestellt war und dem sie immer wieder unbeantwortete Briefe mit Hilfegesuchen schickt, im Rahmen seines Wahlkampfs um den Bürgermeisterposten von Gotham die sozial Schwachen der Stadt, die den unbekannten Clown für seinen Mord an den Reichen feiern, ebenfalls als Clown bezeichnet, die von Sozialneid erfüllt seien, kommt es zu Aufständen und einer Protestbewegung, bei der die Menschen Clownsmasken tragen. Durch einen von Pennys Briefen an Thomas Wayne erfährt Arthur, dass er dessen Sohn sei und stellt Wayne bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung zur Rede. Dieser jedoch sagt, dass Penny psychisch krank sei und schlägt Arthur ins Gesicht, nachdem dieser wieder einmal hysterisch lachen muss. Arthur entwendet Patientenakten seiner Mutter aus der Arkham-Anstalt und erfährt, dass seine Mutter in der Tat psychisch krank und er außerdem adoptiert sei und in seiner Kindheit von Penny und dessen Lebensgefährten psychisch und körperlich misshandelt wurde. Er erstickt daraufhin seine Mutter mit einem Kissen. Auch muss er erkennen, dass er sich die Beziehung zu seiner Nachbarin, die im Laufe des Films immer wieder angedeutet wird, lediglich eingebildet hat. Frank Murray lädt ihn schließlich aufgrund der Zuschauerreaktionen auf seinen Auftritt in seine Sendung ein. Arthur kleidet sich in bunte Klamotten, schminkt sich ein Clownsgesicht und lässt sich als Joker von Murray ankündigen, da dieser ihn zuvor so bezeichnet hatte. Arthur hält im Studio eine emotionale Rede über den Zustand der Gesellschaft, den Umgang der Menschen miteinander und erschießt schließlich Murray vor laufender Kamera. Ursprünglich hatte er vor, sich in der Sendung selbst zu erschießen. Arthur wirkt befreit und gelöst, als er anschließend die von ihm verursachten Aufstände und Randale vom Rücksitz eines Polizeiautos aus beobachtet. Nachdem er von Demonstranten aus dem Auto befreit und bejubelt wird, genießt er tanzend das Bad in der Menge und zugleich werden wir Zeuge, wie Bruce Waynes Eltern von einem Mann in Clownsmaske erschossen werden. Der Film endet mit einer Szene in einer Psychiatrie, in der der lachende Arthur seine Therapeutin erzählt, sie würde den Witz, an den er gerade denke, ohnehin nicht kapieren. Anschließend verlässt er das Behandlungszimmer mit blutigen Schuhabdrücken und wird daraufhin von einem Pfleger gejagt. And that's it.
Thank you. Patty, your turn.
Ironischerweise ist Regisseur Todd Phillips mit einem gänzlich anderen Film bekannt geworden. Nämlich mit dem ersten Teil der Hangover-Filmreihe.
What?
Sehr seltsam, dass gerade der Joker gemacht hat. Auch Hangover 2 und 3 entstanden unter seiner Regie. Vorher machte er unter anderem zwei Starsky und Hutch-Filme und drehte mit Robert Downey Jr. den Film Stichtag. Mit War Dogs, den er mit Jonah Hill und Miles Teller drehte, gelang ihm 2016 eine zynische schwarze Komödie, die bereits zeigte, dass er nicht nur ein Spaßmacher sein kann. Mhm. Für die meisten seiner Filme schreibt er auch das Drehbuch, entweder als alleiniger Autor oder als Co-Autor. Und auch als Produzent ist er bei seinen eigenen Filmen tätig, produzierte aber auch unter anderem den Film A Star is Born zusammen mit seinem Kumpel Bradley Cooper, der dann seinerseits Joker mitproduzierte.
Ah.
Preise hat es noch nicht so viele geregnet. Er gewann lediglich für Hangover den Golden Globe für die beste Komödie. Mhm. Sonst blieb es bisher bei Nominierungen, davon natürlich die meisten für Joker, unter anderem bei den Oscars für den besten Film, die beste Regie und das beste Drehbuch. And that's it.
Yes.
Aber da wird noch was kommen, wenn das so weitergeht.
Wenn er nochmal so einen raushaut, es soll ja ein Joker 2 kommen auch.
Ja.
Steht sogar schon auf IMDb.
Das weiß ich nicht, ob ich das so cool finde.
Who knows, wenn sie es gut macht.
Ich finde, der Film steht für sich.
Ja.
Egal. Machen wir eine Runde, gefällt mir der Film nicht. Wer möchte beginnen?
Paddy.
Joker ist einer dieser Filme, die vielleicht alle 10 bis 20 Jahre mal kommen. Joker schafft etwas, was die meisten Comic-Verfilmungen nicht können. Der Film wächst über den Comic-Kontext hinaus und kann als Standalone-Film punkten.
Ja.
Einfach, weil es ein guter Film ist. Die letzte Comic-Verfilmung, die in meinen Augen das geschafft hat, war The Dark Knight von 2007. Interessanterweise auch ein Film mit dem Joker, damals gespielt von Heath Ledger.
Mhm.
Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich nicht glaube, dass der Film international so erfolgreich geworden wäre, wenn es nicht den Joker-Kontext gegeben hätte.
Mhm.
Mir gefällt, dass der Film sich vom Superhelden-Blockbuster abspaltet und eine Charakterstudie oder ein Psychogramm des Protagonisten darstellt und sich dabei auf Filme wie unter anderem Taxi Driver stützt.
Ja.
Filme der Ära Scorsese, Brian De Palma, Francis Ford Coppola waren ungeschönt, roh und realitätsnah und das gefiel mir immer sehr.
Mhm.
Zudem bin ich bekennender Batman-Fan und damit auch ein großer Fan der Figur des Joker. Umso mehr hat mich die Herangehensweise des Films an diese komplexe Figur beeindruckt.
Ja.
Es gibt hier und da hübsche Easter Eggs aus dem DC-Comic-Universum, was für mich eine Riesenfreude ist.
Nerd.
Ja, wirklich, ohne Scheiß. Joaquin Phoenix war schon immer ein Schauspielgott.
Ja.
Und ich kann mir niemand anderes vorstellen, der so brilliert hätte in diesem Film wie er. Er schmeißt sich da rein, ohne Scham, ohne Zensur, ohne Wenn und Aber. Und das ist, finde ich, große Kunst. Und er hat zu Recht den Oscar für diese Performance erhalten.
Mhm. Warner Brothers wollten Leonardo DiCaprio ursprünglich für den Joker haben, aber Phillips hat auf Joaquin Phoenix bestanden, da er das Drehbuch mit ihm im Kopf geschrieben hat.
Ursprünglich sollte ja auch Martin Scorsese mal die Regie führen, allerdings hat er sich dann dagegen entschieden.
Aha.
Aber er hat es mitproduziert.
Money, money, money.
Die Filmmusik von Hildur Guðnadóttir hier ist einzigartig und führt einen wirklich in diesen Kopf der Hauptfigur hinein. Auch hochverdient, mit dem Oscar belohnt.
Mhm. Ich liebe dieses Streichermotiv, das zugleich bombastisch ist und mich emotional auch total abholt.
Das Spiel mit Licht und Farbe in Joker ist grandios. Da schließe ich auch das Kostümdesign mit ein. Ich liebe auch den unüblichen Look des Jokers zum Schluss. Es hätte auch nicht gepasst, ihn als den 0815 Joker mit dem lila Anzug und so weiter darzustellen.
Mhm.
Und natürlich, dass der Film einfach so viele interpretatorische Möglichkeiten offen lässt, wie man den Film sehen kann. Und auf eine komische Weise spiegelt das genau das Wesen des Jokers wider. Es gibt keine eindeutige Definition, wer er ist und welche psychische Krankheit er hat.
Mhm.
Es gibt keinen klaren Anfang seines Wesens, keinen eindeutigen Grund dafür, dass er tut, was er tut oder ist, wie er ist. Und noch viel krasser, es gibt keine Eindeutigkeit darüber, was wirklich passiert ist und was nicht, denn er lebt in seiner eigenen Welt.
Deswegen finde ich das Zitat von Alfred Pennyworth, dass er zu Bruce Wayne über den Joker in The Dark Knight sagt, so passend zu dem Joker von Heath Ledger. Einige Menschen wollen die Welt einfach nur brennen sehen.
Yeah.
Und das passt so auf diesen Terroristen-Joker, der auch 10 verschiedene Stories im Film sagt, warum er so ist, wie er ist, aber eben keine davon stimmt oder alle stimmen oder wie auch immer. Aber das ist eben nicht der Arthur Fleck, den wir von Joaquin Phoenix kennengelernt haben.
Ja.
Und so sage ich, Joker ist ein modernes Meisterwerk.
Ja.
Cool.
Na, 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 Batman! Oh nein, Alfred! Alfred!
Sie wünschen, Sir?
Ich habe gerade mein Cape aus der Wäsche geholt. Wieso ist es pink?
Ich hatte Sie davor gewarnt, Ihr Cape mit Ihrem Glücksschwein zusammen in die Wäsche zu geben, Master Bruce. Aber Sie sagten, und ich zitiere, Flauschi würde der Dunkelheit meines Seins nie etwas antun. Denn er weiß, ich bin Batman. Batman!
Das ist so peinlich. Auf so vielen Ebenen.
Nun, so ist es.
Oh, und was soll ich jetzt tun? Ich kann schlecht mit einem pinken Cape rausgehen, um Verbrecher zu jagen. Man würde mich auslachen. Ich bin The Dark Knight, nicht The Pink Knight. The Dark Knight.
Nun, wir könnten den Rest des Anzugs auch mit Flauschi waschen. Dann wären sie zumindest einheitlich.
Oh, ha, 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 ha. Wir haben wohl einen Joker im Haus. Weißt du was? Dann bleibe ich eben zu Hause. Es ist ja nicht so, dass Gotham mich brauchen würde. Es ist ja nicht so, dass der Joker auf freiem Fuß ist und einen Aufstand angezettelt hat. Ist ja alles halb so wild. Das regelt sich alles von selbst oder Green Lantern macht es. Ich bin in meiner Betthöhle. Ich meine, in meiner Souterrain-Wohnung.
Er ist eine grandios gemachte, düstere Charakterstudie über den langsamen Weg einer gequälten Kreatur in den Wahnsinn, aber zugleich auch in die Freiheit, seine Freiheit. Er entwirft ein komplexes, moralisch-ethisches Dilemma, das die Zuschauerin und den Zuschauer extrem fordert. Er ist eine schonungslose und genaue Beobachtung des kapitalistischen Systems. Zwar der 80er Jahre, aber viel hat sich ja seitdem leider nicht verändert. Und er ist nicht zuletzt eine beeindruckende, man muss es so sagen, Tour de Force eines genialen Schauspielers, der mich total in seinen Bann zieht. Der Film lässt einen sich nicht entspannen. Und ich entspanne tatsächlich das erste Mal, wenn auch Arthur sich erstmals entspannt. Und das geschieht am Ende im Fernsehstudio, nachdem er Murray erschossen hat und das erste Mal nicht gequält und krankhaft, sondern völlig entspannt lacht. Dass der Film das schafft, mich zu entspannen, nachdem ich gerade einem weiteren Mord und quasi der Entstehung eines wahnsinnigen Superschurkens zugesehen habe, das ist echt eine Leistung. Ich finde die Interpretation der Figur, wie sie Todd Phillips und Joaquin Phoenix entworfen haben, genial. Die Idee, aus dem Lachen des Jokers eine Krankheit zu machen, ist ein fantastischer Kunstgriff und er funktioniert fabelhaft. Einziger wirklicher Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass die Situationen, in denen Arthur verprügelt wird, etwas zugespitzt sind und relativ schnell in Gewalt umschlagen. Das wird natürlich so für den Film und Arthurs Entwicklung gebraucht, aber ich finde, es wirkt nicht unbedingt immer wie eine notwendige Konsequenz aus dem Verhalten der Leute, die ihn verprügeln.
Ja, das stimmt.
Wobei es natürlich durchaus möglich ist und leider auch gar nicht so unrealistisch.
Darüber reden wir noch, über die zugespitzte Gewalt.
Ja.
Brandon!
Ich finde den Film wirklich toll. Ich muss mich jetzt mal als Comic-Verfilmungsleihe outen. Wenn Tom und Paddy über das DC- oder Marvel-Universum sprechen...
Die du immer wieder verwechselst.
Ja, bin ich immer etwas lost. Joker ist aber für mich eine ganz andere Geschichte, weil ich finde, sie hätte auch funktioniert, wenn sie nicht in Gotham spielt und Joker nicht so eine bekannte Figur gewesen wäre. Der filmische Trend geht in den letzten Jahren, ja vielleicht schon Jahrzehnten, sehr stark in Richtung Psychologisierung von Bösewichten. Mhm. Backstories sind in, Prequels sind in, alles wird erklärt, der Böse ist ein Opfer seiner Umstände, die Gesellschaft ist schuld. Es gibt einen guten, verständlichen Grund, warum dieser Mann jetzt anfängt zu morden. Und ja, ich habe ein Problem mit Backstories, wenn sie es sich zu einfach machen. Aber hier stimmt einfach sehr, sehr viel. Joaquin Phoenix ist super sympathisch, damit fängt es ja schon mal an. Mhm. Die Möglichkeit der mehrfachen Deutung ist einfach grandios. Am Ende erzählt der Film einem alles und nichts, aber eben keine 0815-Geschichte mit vorhersehbarem Ende, sondern richtig spannendes Kino.
Ja. Ja.
Was Realität und was Fiktion ist, erfährt man aber nicht endgültig. Es bleibt dem Zuschauer zur Interpretation frei. Und das finde ich ein wahnsinnig spannendes Konzept.
Cool.
Reden wir kurz über die SchauspielerInnen. Allen voran Joaquin Phoenix, der für den Film 23 Kilo abgenommen hat.
Auf der einen Seite beeindruckend, auf der anderen Seite stehe ich solchen Entwicklungen doch immer ein bisschen kritisch gegenüber. Das ist, glaube ich, so ein irgendwie von Hollywood geprägtes Method-Acting-Ding. Christian Bale macht das auch sehr oft. Es hat sicherlich was zur Performance beigetragen. Das hat Joaquin Phoenix auch selber gesagt, dass er tatsächlich das Gefühl hatte, verrückt zu werden.
Verrückt vor Hunger.
Aber ich finde es krass.
Ja, krass ist es auf jeden Fall.
Ja.
Zu seinen bekanntesten anderen Rollen gehören Johnny Cash in Walk the Line, dem Biopic eben über Johnny Cash, die Rolle Commodus in Gladiator mit Russell Crowe und die männliche Hauptrolle in Her.
Übrigens auch ein sehr toller Film, kann ich sehr empfehlen.
Joaquin Phoenix ist übrigens der jüngere Bruder von River Phoenix, den wir ja bereits mal erwähnt haben in unserem Interview mit einem Vampir-Plausch, der leider im frühen Alter verstorben ist.
Ja.
In den Nebenrollen, wie schon erwähnt, spielen Robert De Niro, Francis Conroy und Zazie Beetz. Muss man etwas über Robert De Niro sagen?
Naja, seine Besetzung ist insofern interessant, da der Film selber sich ja auf Taxi Driver und The King of Comedy stützt, beides Martin Scorsese-Filme, in denen beide Robert De Niro die Hauptrolle verkörpert. Hm. Und das ist sicherlich auch kein Zufall.
Ja. Und Joaquin Phoenix findet auch nach wie vor, dass Robert De Niro sein absoluter Lieblingsschauspieler ist. Aber die Arbeit zusammen sei wohl nicht so einfach gewesen.
Manchmal ist es besser, wenn du deinen Idolen nicht begegnest.
Ja.
Penny Fleck, die Mutter von Arthur, wird gespielt von Frances Conroy, die man vor allem kennt als Mutter von Barney Stinson und aus mehreren Staffeln American Horror Story, wo sie mir persönlich auch sehr, sehr gut gefallen hat.
Ja.
Zazie Beetz' Filmografie sagt mir jetzt persönlich nichts. Sie spielt die Nachbarin von Arthur Fleck, aber sie ist eine halbe Deutsche. Das fand ich ganz interessant.
Ja, in Berlin geboren.
Ich kenne sie auch nur aus Deadpool 2.
Ah.
Da spielt sie eine Figur, deren Superpower ist, dass sie Glück hat. Und sie hat sehr viel Glück in diesem Film.
Ah, das will ich auch. Das Notizbuch, das Arthur im Film verwendet, finde ich auch ganz spannend, hat Joaquin Phoenix von Todd Phillips bekommen und selbst mit Gedanken und Zeichnungen gefüllt, die dann auch im Film verwendet wurden, zum Teil. Und worüber wir natürlich auch reden müssen, ist das Lachen des Jokers oder von Arthur besser gesagt, das die beiden gemeinsam entwickelt haben. Phillips hat das Lachen dann selber in drei Modulationsstufen unterteilt, die finde ich auch ziemlich deutlich sich voneinander abgrenzen. Einmal gibt es das Elendgelächter, also die stressbedingte, krankhafte Reaktion, wo er mich auch manchmal an Gollum erinnert tatsächlich. Dann gibt es das sogenannte Einer unter vielen Lachen, wo er freudlos und sehr schrill über die Witze von Kollegen lacht, wo er versucht, sich anzupassen. Ja, und dann haben wir schlussendlich das finale, authentische Lachen, wo er sich in seiner Rolle als Joker endlich gefunden hat und tatsächlich anscheinend ziemlich glücklich ist. Im Rahmen der Umstände. Mhm. Phoenix hat auch selber viel zur Rolle beigetragen. Der Tanz in der öffentlichen Toilette zum Beispiel und die Szene, in der sich Arthur im Kühlschrank versteckt, habe ich gelesen, waren seine Ideen. Was ich ziemlich krass finde, weil gerade das sind zwei tolle Momente, die mir sehr im Gedächtnis geblieben sind.
Ja. Mhm. War wohl auch ein sehr kreativer Prozess beim Drehen selber. Mhm. Oft ist es so, dass sehr viel ja schon vorgeplant ist und so weiter, was ja auch so sein muss beim Film. Aber hier war es anscheinend so, dass sie am Set sehr viel improvisiert haben.
Ja.
Und Joaquin Phoenix auch seinen Raum gegeben haben, einfach mal was zu machen, was ihm gerade einfällt. Ich glaube, das ist dem Film auch zugute gekommen.
Es gibt diese eine mini-kleine Szene, die finde ich sowas von großartig. Und zwar, nachdem er in der U-Bahn zwei der Yuppies erschossen hat und dann völlig planlos, fahrig im U-Bahn-Wagen steht, nicht weiß, was er mit der Pistole machen soll und für einen Bruchteil einer Sekunde hält er sich die Knarre selbst an den Kopf.
Ich weiß noch, die Szene fandst du damals schon geil.
Ja, ja, ist auch so.
Die Szene, wo er als Joker angekündigt wird, wenn er als Gast in die Frank Murray Show kommt, ist als einzige quasi eine, wenn man so will, Bonus-Szene auf der DVD, die ich habe.
Ist, glaube ich, auch mittlerweile auf YouTube zu sehen, diese extra Szene.
Da werden 9 verschiedene Takes gezeigt, wie Joaquin Phoenix als Joker auf die Bühne kommt oder in das Fernsehstudio kommt, durch den Vorhang geht. Und jeder einzelne Take ist komplett anders.
Wow. Ja. Todd Phillips sagte auch, und das erinnerte mich an Mrs. Doubtfire ein bisschen, dass es von diesem Film so viele Schnittversionen hätte geben können, dass es schwierig war, sich auf eine festzulegen.
Ja. Oh, Wahnsinn.
Klopf, klopf.
Wer ist da?
Batman! Wo sind die gestohlenen DC-Dokumente?
Oh, Batman, wie hast du mich gefunden? Und warum ist dein Kostüm pink?
Ich will nicht darüber reden. Und man muss nicht der weltbeste Detektiv sein, um das Gebäude zu finden. Es steht groß und fett Walt Disney Studios dran.
Verdammt! Ich wusste, ich hätte das ändern lassen sollen. Donald!
Gib mir die Dokumente. Die Welt braucht einen Gegenpol zu dir. Hast du denn keine Ehre im Leib?
Ehre? Wir leben in einer Gesellschaft, in der Ehre eine entfernte Erinnerung ist.
Oh mein Gott! Zitierst du jetzt etwa Justice League?
Na und? Ich kann machen, was ich will. Ich bin die Maus. Das Leben ist eine Familienkomödie. Und ich bin der König der Familienkomödien.
Dann muss es so sein. Ich bin die Nacht.
Hey, warum ist das Licht aus? Geht doch. Was? Wo sind sie? Wo sind die DC-Dokumente? Batman? Nein. 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 Es ist noch nicht vorbei. Du wirst mir gehören. Ich mach dich zu meiner Bitch. Verstanden? Zu meiner Bitch.
Lasst uns, wenn ihr wollt, ein bisschen darüber reden, was der Joker oder Arthur für eine Figur ist und auch warum er uns trotz allem sympathisch ist. Das finde ich einen ganz spannenden Punkt.
Mhm, gerne. Mhm.
Ich würde mal postulieren, er ist tatsächlich im Stich gelassen worden. Von Anfang an. Von seiner Mutter und dann danach von der Gesellschaft. Was auch mal die Therapeutin, deren Mitteln dann auch gekürzt werden, wörtlich zu ihm sagt: They don't give a shit about people like you or people like me. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, ob das sein Verhalten rechtfertigt. Mhm. Hat eine Gesellschaft, die ihre Schwächsten derart behandelt, verdient, was sie dann bekommt? Das wird dann ja auch später quasi der Slogan, den die Aufständischen, die sich also vom Joker inspirieren lassen, dann auch sagen, you get what you fucking deserve. Und er ist da auch konsequent, weil er zum Beispiel den einen Arbeitskollegen von ihm, der immer nett zu ihm war, nicht umbringt und ihm nichts antut. Also da hat er irgendwie seinen moralischen Kodex in dem Moment.
Ich bin so ein bisschen sehr zwiegespalten, was das angeht, weil es ist trotzdem eine Figur, die Hilfe benötigt. Es ist trotzdem ein Mörder. Es ist trotzdem ein Mensch, der im Rahmen der Filmhandlung Dinge tut, die alles andere als okay sind oder bewundernswert.
Ja,
ich fieber mit ihm mit bis zu einem gewissen Punkt. Sobald er die Medikamente absetzt, läuft irgendwas ganz schief in seinem Leben. Also da, wo es dann anfängt, schwammig zu werden in der Deutung, da distanziere ich mich persönlich auch von der Figur ein bisschen. Und bin nicht mehr so hundertprozentig auf seiner Seite.
Mhm. Der Film ergreift keine Partei für Arthur.
Nein.
Offen oder so. Also das tut er nicht. Ne? Er zeigt auf, was ihm passiert, wie es ist. Aber das zu beurteilen, bleibt uns überlassen. Mhm. Und einen spannenden Fakt dazu finde ich tatsächlich, dass die Gruppen, die ihn verprügeln, zum Beispiel völlig gegensätzlich sind. Ne?
Ja.
Das erste Mal wird Arthur von einer Jugendgang verprügelt. Das sind vermutlich auch sehr sozial schwache Kinder, die sich selbst überlassen sind. Sie sind auch nicht weiß, vermutlich auch deswegen gesellschaftlich benachteiligt. Und dann haben wir die drei Yuppies. Ne? Weiß, reich, betrunken, auch sexistisch in der Szene. Sie belästigen und beschimpfen eine junge Frau in der U-Bahn.
Ja.
Und völlig machtberauscht, weswegen sie dann Arthur auch aufs Übelste verprügeln. Also diese Gewalt zum Beispiel zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten.
Mhm. Solche Menschen gibt es. Mhm. Und das führt mich ein bisschen dazu, was spiegelt diese Version vom Joker jetzt in unserer Zeit wieder?
Mhm.
Normale, teilweise junge Menschen. Und ich dachte mir, ja, das kann passieren. Einer flippt aus, ist natürlich überspitzt, aber das gibt es in der Welt.
Für mich ist Gotham immer die schlechtestmögliche Version von New York City.
Ja. Ja.
Dann gibt es noch Superhelden und Bösewichte dazu. Zum Glück oder leider, ne, wie man es nimmt. Aber
da hast du recht,
selbst Thomas Wayne wird nicht als strahlender Held in mit einer weißen Weste dargestellt.
Gute Überleitung, Benny. Ich wollte nämlich noch ein bisschen was sagen zu der Interpretation von Thomas Wayne in dem Film.
Yes.
Die endlich mal aufräumt mit der, man muss es so nennen, Verklärung von Bruce Waynes Eltern, wie sie im gewöhnlichen Batman-Kosmos normal ist. Bruce Waynes Eltern gelten dort normalerweise als sehr gute Menschen, die ihren immensen Reichtum natürlich zum Wohle von Gotham einsetzen. Hier haben wir nun einen reichen Machtmenschen, der voll und ganz vom Sozialdarwinismus erfüllt ist, in den Aufständischen lediglich Neider sieht und sagt, die hätten eben nichts aus ihrem Leben gemacht, und der vollständig die sozialen und gesellschaftlichen Realitäten ignoriert, die es Leuten aus den unteren Schichten vollkommen unmöglich machen, zum Teil aufzusteigen.
Eigentlich so ein Trump, ne?
Ja.
Bisschen, ja.
Überspitzt gesagt, auch in seiner guten Version ändert Thomas Wayne natürlich nichts am System an sich. Und es gibt auch Diskussionen über Batman und den Grad seiner Selbstlosigkeit und Aufrichtigkeit, wenn es um die Bekämpfung von Verbrechen geht, die auch beleuchten, dass Batman das System, aus dem er kommt und aus dem er auch in Form des Reichtums der Wayne seine Stärke bezieht, auch nicht ändert, sondern die Armen in Form der Handlanger seiner Gegner ebenfalls bekämpft, ohne das Problem des ungleich verteilten Reichtums zum Beispiel anzupacken, wozu er die Möglichkeit hätte, durch politischen und gesellschaftlichen Einfluss. Was am Ende vielleicht zielführender wäre, als sich maskiert mit Gangstern herumzuschlagen.
Man muss dazu jetzt aber auch mal sagen, Batman ist auch ein gestörter Mensch.
Mhm. Und er versteckt sich eben auch hinter einer Maske, was ich einen total coolen Satz finde von Thomas Wayne im Joker, als er über diesen Mörder spricht, der die drei Yuppies umgebracht hat, dass er sagt, das ist ein Feigling, der sich hinter einer Maske versteckt. Und wenn man sagt so, Diggi, du redest über die Zukunft deines Sohnes quasi, ne? Also, und was ich wahnsinnig spannend und interessant finde, wir haben den Film zusammen geschaut, meine Freundin und ich, und sie meinte, ah, lass mich raten, der Joker ist jetzt derjenige, der Bruce Waynes Eltern erschießt. Ich dachte mir, nee, ganz genau so ist das nicht, aber sie werden von einem Typen erschossen, der eine Clownsmaske trägt.
Und der genau dieselben Worte benutzt, die er
im Fernsehen gehört hat.
Ja, das passiert ja tatsächlich im ersten Tim Burton Batman-Film genau so, dass der Joker, bevor er der Joker ist, die Eltern von Bruce Wayne tötet.
Ja, also könnte man sagen, dass sowohl der Joker Batman selbst erschaffen hat durch seine Bewegungen, allerdings auch Thomas Wayne, indem er Arthur Fleck bei ihrer Begegnung wie ein Stück Dreck behandelt hat, er wiederum auch den Joker mit erschaffen hat.
Das war eine lange Nacht. Aber jetzt kann ich endlich meine geliebte Afterwork-Cooldown-Bat-Meditation machen. Vollkommene Ruhe. Was zum... Och, nee. Alfred! Alfred!
Ja, Sir?
Alfred, mach das gefälligst leiser. Ich will meine Afterwork-Cooldown-Bat-Meditation durchführen.
Verzeihung, Master Wayne, aber es ist Midnight-Montag-Putzmarathon. Dafür brauche ich meine Musik, um in Fahrt zu kommen.
Warum habe ich davon sonst nie was mitbekommen?
Normalerweise sind Sie um diese Zeit auf irgendeinem Hochhaus und starren grüblerisch auf die Stadt.
Stimmt. Den Termin habe ich zum ersten Mal seit 6 Jahren verschoben. Na gut. Und wie lange dauert der Putzmarathon?
Wayne Manor ist groß, Sir. Im Schnitt 8 Stunden.
8 Stunden? Ich schreibe Superman bei Lust, das zu machen.
Wenn ihr wollt, lasst uns ein bisschen über das Ende reden und in dem Zusammenhang auch mit der Frage, was denn nun real ist und was Arthurs Einbildung entsprungen ist.
Ja, gerne. Je öfter ich den Film sehe, desto mehr bin ich überzeugt, dass der größte Teil dieses Films überhaupt nicht passiert ist. Oder zumindest nicht so, wie wir es sehen. Mhm. Der größte Aha-Moment für mich sind eigentlich die Aufständischen, die plötzlich anfangen, Clownsmasken und Clowns-Make-up zu tragen, die allesamt Arthurs Clowns-Make-up widerspiegeln oder exakt genauso sind. Das macht einfach keinen Sinn. Mhm. Da kann man jetzt versuchen zu differenzieren und sagen, okay, er sieht die Demonstranten mit diesem Clowns-Gesicht, also als seine Verbündeten, oder die Demonstranten gab es gar nicht. Mhm. Was ich vorhin schon gesagt hatte, es gibt keinen klaren Grund und keinen klaren Anfang bei ihm. Es gibt keine klare Definition, wer er ist und was er ist. Und das spricht für mich immer mehr, dass das, was wir in dem Film sehen, eine Version ist, die er in seinem Kopf denkt, und am nächsten Tag könnte es ein ganz anderer Film sein, den er denkt. Mhm. Wie seht ihr das?
Wir bekommen einen ganz klaren Hinweis darauf, dass Arthur sich gewisse Dinge durchaus einbildet. Das ist ganz deutlich zu sehen an der Beziehung zu seiner Nachbarin. Mhm. Ich finde das Ende, wie gesagt, unfassbar spannend. Es gibt da 3 Interpretationsmöglichkeiten, was sein könnte. Entweder ist das chronologisch direkt nach der vorletzten Szene, also die Polizei hat ihn tatsächlich gefangen, dafür würden die Handschellen sprechen. Es könnte aber auch ein Flashback sein zu der Zeit vorher, weil er am Anfang des Films seiner Therapeutin erzählt, dass er mal in der Psychiatrie war.
Mhm. Eben, ganz am Anfang, wenn es die kurze Zwischeneinblendung gibt, wie er sich den Kopf anschlägt in der Psychiatrie, die dann allein wegen der Farbgebung schon eine deutliche Parallele zur letzten Szene des Films ist, weil alles weiß ist.
Ja. Oder aber, und da sind wir bei dem, Paddy, was du vermutet hast, oder aber er hat sich die ganze Geschichte nur ausgedacht und war die ganze Zeit über Patient in dieser Psychiatrie.
Und dieser Joke, der ihm da eingefallen hat, ist halt der Film.
Auch das ist möglich, ja.
Und dann innerhalb der Geschichte gibt es nochmal so einen Moment, und zwar die Frage, ob Arthur wirklich adoptiert ist oder ob Thomas Wayne das, wie Penny in jungen Jahren gesagt hat, von diesem erfunden wurde, um die Affäre, die die beiden hatten, zu kaschieren. Auch da wiederum, beides ist möglich. Mhm. Die Macht und das Geld und die Skrupellosigkeit hätte Thomas Wayne, genau das zu machen.
Es ist ja auch nicht klar, ob er wirklich der Joker ist, den wir als Joker kennen. Allein der Altersunterschied zwischen ihm und Bruce Wayne lässt da Zweifel aufkommen.
Ja.
Da könnte ich jetzt einen kleinen Nerd-Fact reinpfeffern.
Bitte hau den kleinen Nerd-Fact rein. Pfeffer rein.
Es gibt eine recht junge Comic-Reihe, in der Batman einem Orakel die Frage stellt, wer ist der Joker? Und das Orakel sagt ihm, es gibt 3 Stück.
Hm.
Was insofern interessant ist, dass auch in den Comics der Joker sich immer wieder neu erfindet.
Ja.
Wir hatten über die sehr plötzliche Gewalt Explosionen in diesem Film gesprochen.
Mhm.
Das ist auch nur so ein Punkt, der für mich ehrlich gesagt dafür spricht, dass er sich diese Dinge eingebildet hat, beziehungsweise es in seinem Kopf stattfindet. Es kommt mir so überspitzt vor, dass es seine Wahrnehmung ist, dass es plötzlich kam und dass sie total gemein waren.
Ja.
Noch ein paar Joker-Fakten.
Yes.
Hau raus.
Die Figur des Jokers ist möglicherweise vom deutschen Film Der Mann, der lacht von 1928 inspiriert.
Wow.
Dort spielt Konrad Veit, den wir als Major Strasser bei unserem Casablanca-Plausch kennengelernt haben, einen Mann, dessen Gesicht ein immerwährendes Grinsen ziert.
Ah.
12 Jahre später trat der Joker dann erstmals in Erscheinung. Und der Joker war, wie alle anderen Bösewichte seiner Zeit, ursprünglich auch nur für einen einzigen Auftritt geplant und sollte danach sterben. Es war nämlich so, dass wiederkehrende Bösewichte den Helden hätten schwach aussehen lassen. Deswegen wollte man das nicht. Man hat sich aber im letzten Moment nochmal umentschieden, da man bei DC Comics das Potenzial, das in der Figur steckt, erkannt hat.
Zu Recht. Wer die Comics ein bisschen kennt, kennt auch die Geschichte von The Killing Joke von Alan Moore und Brian Bolland.
Yeah.
Dieser Comic traute sich 1988 an eine Origin-Story über den Clown Prince of Crime heran und hat damit absolute Wellen geschlagen. Es gibt seither keine Verfilmung der Figur, die nicht von diesem Comic beeinflusst gewesen wäre. Tim Burton übernahm die Story um das berühmte Chemikalienbad, welches zum Aussehen des Jokers führt, komplett in seinen Film Batman von 1989. Joker greift die Geschichte des untalentierten Stand-Up-Comedians auf, der unter sehr schlechten Bedingungen lebt und dem die Schicksalsschläge letztendlich nur noch die Flucht in den Wahnsinn lassen. Ein berühmter Satz vom Joker in The Killing Joke ist: Wenn ich eine Vergangenheit habe, dann bitte mit Multiple Choice. Manchmal erinnere ich mich so daran und manchmal wieder anders. Und ich finde, das spiegelt auch der Film extrem wider.
Ja, total. Die Treppen, auf denen Arthur seinen mittlerweile berühmten und ikonischen Tanz tanzt, die gibt's natürlich wirklich. Diese Treppen verbinden als West 167. Straße die Shakespeare und Anderson Avenues in der Bronx in New York und sind seit dem Film zu einem vielbesuchten Hotspot für Touristen und natürlich auch für Instagrammer geworden. Nicht alle sind davon begeistert, die Nachbarn sind ziemlich genervt, aber was willst du machen? That's life.
That's life. Ebenfalls ein Easter Egg aus dem Killing Joke ist ein riesiges Graffiti, an dem Arthur immer wieder vorbeikommt. Auf einer Wand steht Amusement Mile, was eine Anspielung auf Jokers Aufenthaltsort in The Killing Joke ist, einem Vergnügungspark. In Arthurs Wohnung hängt ein Gemälde mit dem Namen Blue Boy. Dieses Gemälde ist ebenfalls in einer Szene mit Jack Nicholsons Joker in Tim Burtons Batman zu sehen, in der es allerdings verunstaltet wird. Am Schluss, wenn die Aufstände im vollen Gange sind und Thomas Wayne mit seiner Familie aus dem Kino kommt, um im Anschluss in einer Gasse erschossen zu werden, sehen wir den Filmtitel Zorro the Gay Blade. In der Original-Origin-Story von Batman kommen die Waynes auch aus einem Kino und haben die Maske des Zorro gesehen. Mhm. Zorro the Gay Blade ist eine überdrehte Zorro-Parodie.
Ah, das ist spannend, das wusste ich nicht.
Was, wie ich finde, wieder für den POV-Point-of-View von Joker selber spricht. Mhm. Und jetzt noch ein sehr makabrer Fun-Fact. Der Comedy-Club, in dem Arthur auftritt, nennt sich Pogos. Mhm. Pogo der Clown war eine Figur des Serienkillers John Wayne Gacy, der als Clown Kinder unterhielt. Er wurde berühmt als der Killer-Clown und aufgrund seiner 33 Morde zu 21 Mal lebenslänglich verurteilt.
Oh. Auch eine sehr beliebte Figur in American Horror Story.
Mm, stimmt, ja.
Cool. Wow. Leute, also eine klare Empfehlung. Wer jetzt noch bis zum Ende gehört hat und den Film immer noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch trotzdem an.
Und jetzt wisst ihr auch warum.
Sonst bekommt ihr, was ihr verdient.
Alright, bye bye. Peace out.
Mensch, war das ein Tag. Alex, ich bin zu Hause.
Willkommen zu Hause, Benjamin. Hast du das Abendessen mit deiner Freundin genossen?
Ich bin Single und war Altglas wegbringen, Alex. Und ich heiße Kai, merk dir das doch mal bitte.
In Ordnung. Dein neuer Name ist gespeichert, Brigitte.
Was? Nein.
Kein Problem, Brigitte. Dein Geschlecht ist für mich unerheblich. Ich bin da flexibel.
Nein, ich... Ach, vergiss es, ist nicht so wichtig.
Das ist die richtige Einstellung.
Ja, schon gut. Hey, pass auf, ich würde gern chillen und einen Film gucken. Wie wär's denn mal mit, Joker?
In Ordnung, ich schalte den Fernseher an.
Das war der Herd. Passt schon, ich mach's selber.
Hier ist Wer wird Millionär? Das hat sogar 3 Joker.
Danke, aber das meine ich nicht. Ich meine den Film Joker, der von Batman.
In Ordnung. Ich habe 35 Videos mit bösen Männern gefunden.
Nein!
Soll ich lieber nach netten Männern suchen, Barbara?
Du sollst überhaupt nicht nach Männern suchen!
In Ordnung. Ich habe 44 Videos mit scharfen Lesben aus deiner Nachbarschaft gefunden.
Hör auf damit! Und mach jetzt bitte den Film an. Joker mit Joaquin Phoenix, der mit den Krawallen und dem Volksaufstand.
Soll ich einen Volksaufstand in deinem Namen anzetteln?
Was? Nein!
In Ordnung. Ich zettel einen Volksaufstand an, ohne deinen Namen zu nennen.
Ach, mach doch, was du willst.
Entschuldige, Beate, aber ich fürchte, das kann ich nicht zulassen. Das ist widerrechtlich. Die Polizei ist schon unterwegs zu dir.
Ja, mal wieder. Na toll.
Danke für dein positives Feedback. Ich habe 22 kreative Beleidigungen für Polizisten gefunden, wenn man bei einem Volksaufstand verhaftet wird.
Ich geh packen.
Brawl Peters Podcast.
Hallo Leute, hier ist wieder Brawl Peter von Brawl Peters Podcast. Heute machen wir was richtig Lustiges. Wir testen den Spaßfaktor von Jokers Clownset von Gothams Scherzartikel GmbH. Starten wir gleich rein ins Vergnügen. Zuerst zeige ich euch das klassische Aufziehgebiss auf Beine. Perfekt, um eurem Hund oder eurer Katze mal so richtig einen Schreck einzujagen. Einfach hinten an dem Rädchen aufziehen und schon kann's losgehen. Au, au, lass meinen Finger los, ihr Drehzähne einer Hafenschwalbe. Au, aggressiver Zitterzahn, da muss wohl was defekt sein. Nun ja, sehen wir uns derweil einen harmlosen Klassiker an. Die gute alte Springslong-Dose. Die Dose sieht aus, als wären leckere Chips drin, ist aber eine Springschlange drin, die heraushüpft, sobald man den Deckel der Dose öffnet. Ein harmloser kleiner Spaß. Tada! Nanu, warum springt denn da nichts raus? Möwenscheiße! Das ist eine echte Schlange! Weg, 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 weg! Puh, das war knapp. Leute, dieses Clownset ist mordsgefährlich. Aber euer Prollpeter, der zieht es durch und wenn er dabei drauf geht. Hier haben wir eine Partypistole. Normalerweise kommt dort Konfetti raus. Aber unter den Umständen mache ich mich auf etwas anderes gefasst. Puh. Achtung! Oh, Konfetti. Tja, das ist doch mal eine angenehme Überraschung. Tja, wenn das nun so ist, zeigt Paul Peter euch noch ein kleines Späßchen. Hier ein ganz simples Furzkissen. Kaum setzt sich jemand drauf, macht es... Joy, und das war's mal wieder von Paul Peters Podcast. Und nicht vergessen, Kines, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ich schreibe jetzt einen Beschwerdebrief. Tschüssikowski, ciao.
Bom, 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 bom. Elfriede und Gisela.
In Wanderzirkus.
Ja?
Ei, Elfried.
Hi, Gisela.
Na, was macht die Hüfte?
Sitzt, wackelt und hat Luft.
Ei, dann kannst du ja wieder tanzen.
Ich wünschte, ich könnte wieder aufhören.
Jo.
Und?
Du, ich muss dir was erzählen.
Hast du mit dem schicken Stefan aus der Artistengruppe Schwertschlucke geübt?
Nein, auch Elfried, du liederliches Ding, du. Mein Neffe liege völlig blank. Es ist ja nett, dass diese Zirkustruppe für ein bisschen Abwechslung hier im Alterheim sorgen will. Aber dieser Trubel ist nicht zum Aushalten.
Ach ja, wie 1972 in Rio de Janeiro.
Eher wie 2002 in Warnemünde.
Karneval, Glitzer und Batida de Coco.
Wässrige O-Saft, Luftschlange und Klatsche auf 1 und 3.
Schee.
Schaurig.
Ach, du bist aber auch ein Dösbaddel. Wenn's dir nicht passt, dann bleib doch auf deinem Zimmer, so wie ich.
Ja, wenn das so einfach wäre. Die Clowns machen Besuche auf Stube. Und du hast doch auch so Angst vor denen.
Du hast entzündete Sehne.
Hallihallo, na? Ah!
Ach du je.
Elfried?
Der hat mich aber auch erschreckt. Und nun bewegt er sich gar nicht mehr.
Oh Mann, sie haben aber auch einen Schlag drauf.
Was hast du gemacht, Elfried?
Kannst du ein Geheimnis für dich behalten, Gisela?
Ja, aber...
Dann sei fröhlich und setze freundliches Lächeln auf. Und dann komm zu mir.
Elfried?
Du stehst schmiere, während ich mich um den Kerl hier kümmere.
Nein, nicht nötig, geht schon wieder.
Und dann ist es so, als wäre nie was gewesen.
Können Sie mich hören?
Hast du verstanden?
Ja.
Dann lach. Hätten wir das auch geklärt. Und bring eine Schaufel mit.
Was?
Bom, 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 bom.
Elfriede und Gisela.
Das war die 6. Episode der 2. Staffel von Piratenplausch mit Joker. Falls euch gefällt, was ihr hört, abonniert uns, liked uns und empfehlt uns gerne weiter. 5 Sterne bei Apple Podcasts helfen uns auch sehr. Wir freuen uns immer über Feedback. Wir sind übrigens auch auf Instagram und Facebook unter dem schwierigen Namen Piratenplausch zu finden. Hier gibt's zusätzliche Funfacts zu Filmen, noch mehr Comedy und. Wir freuen uns, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal.
Kennst du den? Wollen zwei Verrückte von einem Hausdach zum nächsten flüchten.
Mhm.
Der eine springt einfach rüber. Kein Problem. Aber der andere traut sich nicht.
Mhm.
Da sagt der eine, hey, ich hab eine Taschenlampe. Ich leuchte über den Abgrund und du kannst auf dem Strahl drüber laufen. Da sagt der andere, glaubst du, ich bin irre? Du würdest sie ausmachen, wenn ich halb drüben bin.
Hoho.
Hoho.
Ha 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 ha